Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum deine Freundin Locken hat und du nicht. Oder warum dein Nachbar krank wird, aber seine Frau gesund bleibt. Die Antworten auf diese Fragen liegen im Genom, der kompletten Bauanleitung für unseren Körper. Ein gigantischer Text mit über 3 Milliarden Buchstaben. Wenn wir verstehen wollen, wie unser Körper funktioniert und warum er manchmal aus dem Gleichgewicht gerät, dann müssen wir dieses Buch ganz lesen und nicht nur einzelne Kapitel. Um mehr darüber zu erfahren, habe ich wieder unsere Expertin Professor Dr. Julia Schulze-Hendrich eingeladen. Fangen wir ganz von vorne an. Julia, was ist ein Genom und wie unterscheidet es sich vom Gen?
Das Genom enthält die gesamte Erbinformation eines Menschen und damit alle Anweisungen über Bau und auch Steuerung unseres Körpers. Das Genom besteht aus DNA, einem langen, gewundenen Molekül, das im Prinzip aus 4 Bausteinen besteht, die man mit 4 Buchstaben abkürzen kann. A, T, C und G. Und die Reihenfolge, also die Sequenz dieser Bausteine, enthält dann die genetische Information. Insgesamt, wie du gesagt hast, sind das dann über 3 Milliarden Basenpaare, Buchstaben, die in jeder einzelnen Zelle vorliegen. Man kann sich das vorstellen wie ein riesiges Kochbuch, in dem ganz viele Rezepte zusammengefasst sind. Und die DNA ist dann der Text, in dem alle Anweisungen stehen.
Wenn ich bei deiner Analogie mit dem Kochbuch bleibe, dann sind die Gene die einzelnen Rezepte im Buch, oder?
Ja, ganz genau. Die Gene sind dann Bereiche oder Abschnitte der DNA, die eine bestimmte Anleitung enthalten. Zum Beispiel für die Herstellung von sogenannten Proteinen. Und das sind dann, das kann man sich vorstellen, wie ein fertiges Gericht. Man braucht dann verschiedene Proteine, um ein Gericht daraus zu kochen. Und die Proteine übernehmen dann zentrale Aufgaben im Körper und regeln unseren Metabolismus oder transportieren zum Beispiel Stoffe. Aber wichtig zu verstehen ist, dass nur etwa 2% unseres gesamten Genoms überhaupt für Proteine kodiert. Der Rest enthält ganz andere Informationen, eher für Regulation, wann ein Gen zum Beispiel an- und ausgeschaltet wird. Wenn man bei der Buchanalogie bleibt, werden dann nur bestimmte Seiten abgelesen, bestimmte Gene abgelesen, die dann sozusagen auch hier im Inhaltsverzeichnis oder als Anmerkungen markiert sind. Deshalb lohnt es sich, nicht nur auf die einzelnen Gene zu schauen, sondern das gesamte Genom in den Blick zu nehmen. Denn viele Prozesse in unserem Körper basieren auf einem Zusammenspiel von diesen ganzen verschiedenen Bereichen.
Okay, die Gene sind also die einzelnen Abschnitte in dieser ewig langen Buchstabenfolge. Aber wie erkenne ich denn jetzt, wo so ein Gen anfängt und wo es aufhört?
Ja, das ist eine super Frage. Das ist ganz kompliziert. Im Prinzip ist es ja nur ein durchgehender Text und ich habe keine Freizeichen. Aber die Bioinformatiker, die diese Texte analysieren, haben ein paar Tricks, um das hinzukriegen. Die kennen Sequenzen, also Reihenfolgen von diesen Basen, die den Start oder auch den Stopp von so einem Gen eindeutig ausmachen und können anhand dieser Sequenzen und Merkmale Gene identifizieren und diese Bereiche festlegen, wo ein Gen vorhanden ist.
Die Bioinformatik hat da also einen ziemlich großen Beitrag geleistet, dass wir gut erkennen können, wo die einzelnen Kapitel in dem Genom stehen. Heißt das, dass ich einfach nachlesen kann, wie der Körper funktioniert?
Ja, noch nicht ganz, denn wir können das zwar jetzt alles lesen und wir kennen die Sequenz, aber wir können es nicht verstehen und keinen Sinn daraus machen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man bei der Kochbuchanalogie bleibt, dass man zwar Buchstaben hier kennt und identifizieren kann, aber die Wörter keinen Sinn ergeben, weil man nicht die richtige Sprache spricht und nicht die Wörter sozusagen interpretieren kann. Und damit versteht man zwar, dass da irgendwo Rezepte stehen, aber man kann den Inhalt nicht interpretieren und nicht daraus schlussfolgern, was diese Sequenz eigentlich bedeutet. Also man braucht viel mehr Informationen und viel mehr Wissen, um überhaupt ein Verständnis dann für diese Reihenfolge der Buchstaben zu gewinnen. Wir müssen außerdem wissen zum Beispiel, welche Gene aktiv sind, welche an- oder ausgeschaltet sind, wie stark sie gerade gebraucht werden, um ein bestimmtes Rezept in dem Kochbuch zu realisieren. Das heißt, wir kommen im Prinzip an unsere Grenzen, wenn wir nur einzelne Gene anschauen. Wir müssen das ganze Genom besser verstehen und besser interpretieren lernen, damit wir auch Zusammenhänge erkennen und letztendlich verstehen können, wie eine Zelle funktioniert und wie bestimmte Prozesse beitragen zu Wachstum, Entwicklung oder auch Alterung. Oder zum Beispiel, wie auch Gene die Wirkung von Medikamenten beeinflussen können.
Okay, ich verstehe, also das große Ganze spielt auch eine sehr wichtige Rolle.
Ja, absolut. Und genau dafür braucht man ein sogenanntes Referenzgenom, also eine Art Vergleichstext oder ein Standardkochbuch. In den 90er Jahren startete man mit dem Human-Genom-Projekt. Das war damals eines der größten internationalen Forschungsprojekte überhaupt. Da kamen über 1000 Wissenschaftler zusammen und haben 13 Jahre lang daran gearbeitet, das erste Genom vollständig zu entschlüsseln. Und man hat dann Sequenzen und Daten aus verschiedenen Menschen zusammengefügt und das erste Referenzgenom damit entwickelt. Und heute wird es immer noch genutzt. Wenn die DNA einer Person sequenziert wird und analysiert wird, wird sie immer im Vergleich zu diesem Referenzgenom betrachtet.
Du hast gerade gesagt, dass das Referenzgenom aus verschiedenen Menschen zusammengebaut wurde. Aber so ein einzelnes Referenzgenom kann doch kaum die gesamte menschliche Vielfalt abbilden, oder?
Das stimmt. Und das ist ein Problem. Und Wissenschaftler müssen daran arbeiten. In den letzten Jahrzehnten haben wir uns vor allen Dingen auf europäische Genome fokussiert. Und das Referenzgenom basiert im Prinzip auf der Buchstabenreihenfolge und auch den kleineren Veränderungen, die wir vor allen Dingen in den Europäern sehen. Aber wie du sagst, es gibt eine enorme Vielfalt und wir müssen viele Bevölkerungsgruppen mit einbeziehen. Daran wird gerade gearbeitet und das sogenannte Pangenom erstellt, was eine Erweiterung ist des Referenzgenoms und das ganz unterschiedliche Populationen mit einbezieht, um die Vielfalt der Varianten am Ende auch abzudecken.
Julia, wir haben ja jetzt total viel darüber gesprochen, wie Genomforschung helfen kann, Krankheiten besser zu verstehen. Wie lässt sich dieses Wissen denn konkret in der Behandlung nutzen? Also jetzt und nicht erst in 10 oder 20 Jahren?
Ja, gute Frage. Also in der Tat ist die Genomforschung längst keine Grundlagenforschung mehr, sondern hat auch Zugang gefunden zu personalisierter Medizin. Mittlerweile kommt die Genomanalyse direkt auch in der Gesundheitsversorgung an, in der sogenannten Genommedizin. Hier wird dann das individuelle Genom eines Patienten oder einer Patientin analysiert und dann gezielt genutzt für Diagnose, aber auch für Therapie oder Prävention von bestimmten Erkrankungen. Besonders wichtig ist das bei sogenannten seltenen genetischen Erkrankungen, die zwar mit einer Häufigkeit von weniger als 1 von 2000 auftritt, aber durchaus sehr, sehr viele Menschen betrifft und wo wir wissen, dass es genetische Ursachen gibt, aber die Krankheitsgene und Mutationen noch immer noch nicht so gut verstehen. Deshalb wurde hier ein Fokus gelegt und auch für Krebserkrankungen zum Beispiel wird das Genom genauer in den Fokus genommen, um für bestimmte Tumore das genetische Profil zu identifizieren und dann ganz gezielt bei diesen Veränderungen, die vorliegen, dann auch anzugreifen, anzusetzen für bestimmte Therapien, die dann hilfreich sind. Und letztendlich soll das Ganze, wie gesagt, personalisiert werden, personalisierte Medizin, maßgeschneidert dann auf das eigene Genom, die Behandlungen anbietet, die abgestimmt sind auf die eigene Erbinformation.
Das klingt total vielversprechend. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das wirklich schon Alltag in Deutschland, Julia?
Ja, bisher war das vor allem unter sehr speziellen Voraussetzungen möglich. Aber seit Juli letzten Jahres läuft in Deutschland das sogenannte Genom.de-Modellvorhaben. Hier soll dann die Genommedizin wirklich schrittweise in die Regelversorgung mit einbezogen werden. Zunächst erstmal für Menschen mit seltenen Erkrankungen und bestimmten Krebsarten. Wenn PatientInnen zustimmen, können ihre anonymisierten Genomdaten dann auch wieder in die Forschung zurückfließen. So entsteht ein Kreislauf. Wissen aus der Forschung hilft in der Behandlung und Daten aus der Praxis bringen dann wieder neue Impulse für die Forschung.
Danke, Julia. Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Das menschliche Genom kann ich mir vorstellen wie ein riesiges Buch mit der Anleitung für unseren Körper. Wir können es zwar schon lesen, aber wir sind noch dabei, es wirklich zu verstehen, weil wir die Sprache noch nicht komplett entziffert haben. Die Forschung an Genom, die kann helfen, Krankheiten besser zu verstehen und neue Therapien zu entwickeln und unser Wissen über den menschlichen Körper grundlegend zu erweitern. Das Referenzgenom war hier ein erster Schritt und der nächste Schritt ist das Pangenom. Das bringt uns dem Ziel näher, wirklich alle Menschen zu berücksichtigen. Und genau dieses Wissen wird dann zur Grundlage einer personalisierten, modernen Medizin. In der nächsten Folge geht's nochmal um den Buchstaben G. Mit Jörn spreche ich darüber, warum etwas, das wir alle in uns tragen, enorme Chancen für Medizin und Forschung birgt und gleichzeitig anspruchsvolle Fragen zu Vertrauen, Sicherheit und Verantwortung aufwirft.